Grundsätzlich bin ich bei der antioxidativen Wirkung, also viele Antioxidantien als SportlerInnen zu nehmen, etwas zwiegespalten. Das kann auch schnell mal zu viel sein und dann ins Gegenteil umschlagen. Man hat also festgestellt, dass unter Umständen Regeneration und sowas mit zu viel Antioxidantien nicht so gut funktioniert.
Avocados, Spirulina, Goji-Beeren, Quinoa. All diese Lebensmittel haben eins gemeinsam, sie gelten als Superfood. Superfoods werden alle möglichen gesundheitsfördernden oder leistungssteigernden Eigenschaften zugeschrieben. Von einer antioxidativen Wirkung bis hin zur Vorbeugung von Krankheiten wie Krebs. Und alle paar Monate liegen neue, meist exotische Superfoods auf einmal im Trend. Wir von Achilles Running haben uns gefragt, sind Superfoods wirklich so gesund? Für diese Frage sprechen wir mit Ernährungswissenschaftlerin Angela Clausen von der Verbraucherzentrale NRW. Sie klärt uns darüber auf, welche Nachteile der Konsum vieler exotischer Superfoods mit sich bringt. Zum Beispiel die Umweltbelastung, aber auch Risiken für die VerbraucherInnen selbst. Denn Spoiler, so manches Superfood kann Allergien oder Wechselwirkungen mit Medikamenten auslösen. Im Podcast erfahren wir deshalb, welche regionalen Superfoods es gibt und welche davon ganz besonders empfehlenswert für uns LäuferInnen sind, auch neben roter Beete. Ganz viel Spaß beim Hören wünscht euch Elliot aus der Redaktion. Hallo Angela, willkommen im Achilles Running Podcast. Freut mich, dass du die Zeit gefunden hast, hier mit uns zu sprechen. Wie geht's dir?
Och, mir geht's eigentlich ganz gut. Ich freue mich auch heute über unser ganz spannendes Thema reden zu dürfen.
Ja, ich freue mich auch schon sehr. Ich glaube, das wird die Leute da draußen auch sehr abholen. Ist natürlich ein super aktuelles Thema. Vielleicht da auch gleich mal eine persönliche Frage. Ich nehme mal an, du hast heute schon gefrühstückt. Stand da irgendein Superfood auf dem Plan?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich hatte ganz normales Vollkornbrot mit Belag. Ja. Aber ich meine, Getreide ist Supergrain. Also so gesehen ja. Schon, doch.
Ja. Das wird vielleicht sich auch noch so zeigen, ob vielleicht viele Lebensmittel doch Superfoods sind, die gar nicht so sehr auf dem Schirm von uns allen sind. Bei mir gab es tatsächlich Chiasamen unter anderem, also so ein richtig klassisches Superfood, was man schon häufig so ja irgendwo gelesen hat, dass das tolle Eigenschaften haben soll und so. Ich bin sehr gespannt, weil ich so ein bisschen anfällig bin für diese irgendwie Superfood-Geschichte. Also wenn ich irgendwo lese, dass irgendein Produkt XY besonders toll, auch vielleicht ja, für die sportliche Performance sein soll oder so, dann probiere ich das gerne mal aus. Also ich kann mich da nicht von frei machen. Von
probieren schadet ja meistens auch nicht.
Ja, und meistens stelle ich dann fest, es gibt keine Veränderung, aber immerhin probiere ich dadurch mehr Lebensmittel.
Ja, vielleicht entdeckt man sein ultimatives Geschmackserlebnis dabei.
Ja, das kann schon eher vorkommen. Also ne, die Wirkung ist mir dann auch nicht so wichtig wie der Geschmack selber. Ja, dann lass uns da gerne mal richtig reinstarten. Also wir sprechen ja heute über Superfoods. Was ist das denn eigentlich überhaupt? Also welche Eigenschaften werden Superfoods zugeschrieben, die andere Lebensmittel nicht haben sollen?
Also eine echte Definition von Superfood gibt es tatsächlich nicht. Aber in der Regel zeichnen die sich durch einen hohen Gehalt an wertvollen Inhaltsstoffen wie Vitaminen, Mineralstoffen oder sekundären Pflanzenstoffen aus. Und deswegen werden ihnen dann halt auch allerlei gesundheitsfördernde oder eben auch leistungsfördernde Eigenschaften zugeschrieben. Meistens sollen sie verschiedene Krankheiten vorbeugen, sollen satt und oder schlank machen. Aber wie gesagt, auch Leistungsförderung, zum Beispiel Steigerung der Ausdauerleistung, wird durchaus dem einen oder anderen zugeschrieben. Besonders wichtig gilt oft das antioxidative Potenzial von Superfoods. Und es ist tatsächlich so, dass 48% der Bevölkerung glauben, dass Superfoods unbedingt zu einer gesundheitsbewussten Ernährung dazugehören.
Ja, spannend. Also da kann ich mir auch vorstellen, dass vielleicht sogar der Anteil unter jetzt so sportlichen Menschen, viele von unseren HörerInnen sind da ja sehr ambitioniert unterwegs, sogar noch höher ist. Aber das sind ja knapp 50% der Leute.
Ja, ist tatsächlich eine echt große Zahl.
Ja, okay, spannend. Würdest du sagen, dass Superfoods, soweit du das beurteilen kannst, in letzter Zeit mehr im Trend liegen? Oder was heißt in letzter Zeit? Aber in den letzten Jahren mehr zumindest vielleicht in den Medien auch erwähnt wurden, als vielleicht noch vor, weiß ich nicht, 10, 20 Jahren?
Ja, das hat sicherlich zugenommen. Aber man muss eben sagen, Superfood ist einfach ein Marketingbegriff, der, wie gesagt, nicht reguliert ist. Und dadurch kann er natürlich auch problemlos überstrapaziert werden. und meistens eben damit schöne Geschichten und Anekdoten verbunden, die das Produkt dann halt interessant machen.
Ja, ja. Das ergibt Sinn. Ich bin auch bei meiner Recherche auf den Begriff ORAC-Wert oder ORAC-Wert gestoßen. Der hat ja, glaube ich, auch mit dem Antioxidativen zu tun, das du gerade erwähnt hast, ne?
Ja, das ist richtig. ORAC steht für Oxygen Radical Absorbance Capacity, also die Fähigkeit, Sauerstoffradikale abzufangen. Und er gibt eben an, wie viele freie Radikale durch dieses Superfood neutralisiert werden können. Das beschreibt also eigentlich nur eine chemische Eigenschaft dieses Lebensmittels. Der Messwert ist aber ein reiner Laborwert, der sich beim Menschen nach dem Verzehr nicht wiederfindet. Sprich, der Messwert kann keine Aussage darüber treffen, was tatsächlich im menschlichen Körper passiert. Und tatsächlich der ORAC-Wert, weil er eben irreführend ist, ist die Werbung damit verboten.
Ah, okay. Und der wurde dann auch von der Marketingindustrie überhaupt erst auf die Beine gestellt?
Naja, oder? Man wollte natürlich einen Vergleichswert haben zur antioxidativen Kapazität von Stoffen. Aber wie gesagt, im Körper reagiert sowas völlig anders als im Labor. Im Labor ist das tatsächlich so, aber es ist eben ein reiner Laborwert und wir können nicht aussagen, was es beim Individuum tut.
Okay, also so wirklich ein bisschen irreführend dann. Okay. Wie kann man das überhaupt allgemein sagen, wie Superfoods so im Körper wirken oder welche, ja, was ihnen da für Fähigkeiten zugeschrieben werden?
Ja, das kommt natürlich ganz drauf an, um welche Art Nährstoff oder Nährstoffkomposition es sich handelt. Es ist ja gar nicht immer so sehr das Lebensmittel als solche, sondern wir haben eben Vitamine, Mineralstoffe, verschiedene andere Stoffe drin. Und für Vitamine und Mineralstoffe kennen wir die Stoffwechselwege. Da können wir ganz klar bestimmte Eigenschaften zuordnen. Beispielsweise für Vitamin C ist gut für die normale Funktion des Immunsystems. Oder Magnesium trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems und einer normalen Muskelfunktion bei. Und für solche Stoffe gibt es dann auch einen Bedarf und Zufuhrempfehlungen. Während wir andere Stoffe haben, beispielsweise bestimmte Pflanzenstoffe wie Anthocyane, das ist zum Beispiel die blaue Farbe der Makibeere, da wissen wir halt nur, dass sie antioxidative Eigenschaften haben und möglicherweise auch, dass sie entzündungshemmend und vielleicht auch krebshemmend sind. Aber das sind Zellversuche. Das heißt, das lässt sich nicht so klar beweisen, dass es auch bei Menschen gilt, wie es nötig wäre, um halt eine entsprechende Wirkaussage treffen zu können und treffen zu dürfen. Und hinzu kommt, dass Sachen wie entzündungshemmend oder krebshemmend ja auch nicht unbedingt Ernährungseigenschaften sind, sondern eigentlich Arzneieigenschaften. Und wir wissen gar nicht, ob wir überhaupt einen Bedarf an solchen Stoffen haben, wie hoch dieser ist und wie sich ein Mangel zeigt.
Okay, also eigentlich noch viele Fragezeichen da in der Hinsicht.
Ganz viele.
Gar nicht so klar, okay. Also kann man sagen, dass es jetzt eigentlich nicht so richtig wissenschaftliche Beweise gibt für die gesundheitlichen Vorteile von Superfoods?
Okay. Richtig, das kann man im Prinzip so sagen. Also deswegen ja auch die vielen schönen Geschichten, die sich drumherum ranken, ne?
Ja, verstehe. Und was mir aber aufgefallen ist, dass die meisten Superfoods sind ja dann meistens eher auch exotische, in Anführungszeichen, Früchte. Also häufiger sind das dann eben nicht irgendwie die Vollkorn, irgendwie das Vollkorn, das man eigentlich jeden Tag irgendwo auch beim Discounter findet, sondern irgendwas, ja, Besondereres, so Goji-Beeren. Ich meine, Avocados sind mittlerweile gut angekommen, würde ich sagen, in der Gesellschaft, aber galten ja auch früher irgendwie als besondereres Superfood. Das sind ja immer alles Produkte, die von weit her kommen.
Mhm. Naja, das ist für da, die Exo... Ja? Dass diese Produkte von weit her kommen, dass es also exotische Produkte sind, das macht natürlich die Neugier aus und den Anreiz aus. Also wenn ich dasselbe jetzt hier über Kohlrabi erzähle, dann ist das für die meisten wahrscheinlich völlig uninteressant. Aber wenn das Hasscap oder Kale heißt oder so, das hört sich einfach schon viel besser an. Und wie gesagt, es gibt so schöne Geschichten dahinter, die das Ganze dann eben wirklich spannend machen und die Neugier wecken.
Und gibt, also ist ein bisschen schwierig, irgendwie nachzuvollziehen, wie, also für mich zumindest, wie denn diese irgendwie dieser Transfer passiert von eigentlich einem normalen Produkt, was es jetzt vielleicht irgendwie auf einem anderen Kontinent gibt, zu diesem Status, dass es ein Superfood ist. Macht das dann, das ist ja dann nicht von der Lebensmittel irgendwie Industrie per se gesteuert, ne? Also passiert das dann durch irgendwelche doch Studien, die dazu veröffentlicht werden oder ganz unabhängig?
Also es ist natürlich erstmal eine gewisse Studienlage ist in der Regel da. Das kommt häufig auch aus der Volksheilkunde, in den jeweiligen Ländern, also aus der traditionellen Heilkunde heraus, dass solche Sachen entstehen, aber auch vielleicht einfach nur aus dem normalen Essverhalten heraus, dass meinetwegen irgendeine bestimmte Frucht gerne in irgendwelchen Getränken verwendet wird oder ähnliches. Und dann guckt man halt mal nach. Und im Endeffekt ist es aber trotzdem Marketing, was nur dahinter steckt. Also bevor zum Beispiel die Acai-Beere so richtig bei uns auf den Markt kam und bekannt wurde, da gab es dazu schon Ratgeberbücher auf dem Markt, da gab es YouTube-Videos schon, die schon mal geschickt platziert wurden, da gab es InfluencerInnen, die darüber berichtet haben. Früher gab es auch Fernsehsendungen, so im Nachmittagsprogramm, da wurde dann zum Beispiel die Aloe Vera, die ist wirklich im Nachmittagsprogramm, was weiß ich, ZDF, Sat.1, ARD, sonst wie, da ist die groß rausgekommen. Da haben dann Leute über ihre Erfahrungen berichtet, was sie alles Tolles damit erlebt haben. Und so gelangen dann Superfoods langsam zu einem gewissen Ruf. Dann werden sie natürlich geschickt platziert, meistens erstmal in Spezialitätenläden. Und dann gibt es auch sehr viele Shops, die einfach im Internet aufploppen und diese Produkte dann vertreiben. Also ja. Aber es steckt in der Regel wirklich ganz viel geschicktes Marketing und Influencing dahinter.
Okay, das war schon mal ein bisschen ernüchternd, wenn man da irgendwie jede Woche das neue Superfood sieht und am Ende ist es also sicherlich nicht Negatives.
Nein, aber wir haben natürlich deswegen ganz viele verschiedene Trends. Was als Superfood zählt, ist immer jede Woche, nicht ganz, aber jeden Monat, zumindest jedes Jahr was Neues. Aktuell haben wir so als Haupt-Superfoods Acai, Aronia, Chia, Goji, Hasscap, Kale, also eigentlich ja Grünkohl, Makwi oder Moringa. Während früher hatten wir mehr Spirulina, Noni, Aloe Vera oder auch Mangostane, Xango. Es entwickelt sich halt. Das eine kommt und dann irgendwann ist das Interesse daran weg, weil die Leute wollen ja wieder einen neuen Hype gerne haben.
Ja, stimmt. Mir ist auch aufgefallen, dass der Aloe Vera-Trend gar nicht mehr so groß ist. Das war von einer.
Nee, das ist viel, viel geringer geworden. Ja. Aber die quasi negativen Folgen des Ganzen, also große Aloe Vera-Monokulturen, die wir jetzt plötzlich überall haben, die sind natürlich weiterhin zu sehen.
Okay, ja, also da sieht man ja schon mal den ersten Kritikpunkt vielleicht auch an diesen Hypes, dass das durchaus nicht nur positive Effekte hat.
Es hat ganz unterschiedliche Effekte. Ja. Es ist aber immer so, dass wenn aus einem Nischenprodukt etwas Größeres wird, das natürlich für die Herkunftsländer, für die Menschen dort Folgen hat.
Und von denen kriegen wir meistens hier in Deutschland gar nichts mit, ne?
Nein, das sind dann meistens irgendwelche Reportagen, die später darüber berichten.
Okay, dann lass uns da doch gerne mal vielleicht auch ein bisschen kritisch in dieses Konsumverhalten einsteigen, wenn man jetzt Superfoods trotzdem konsumieren möchte oder sich da irgendwie mit beschäftigt und die ausprobieren möchte. Worauf sollte man vielleicht auch achten in Hinblick auf der Herkunft, in Hinblick der Qualität? Kann man dazu was sagen?
Ja, gucken wir erstmal vielleicht den Unterschied zwischen heimischen Superfoods und exotischen Superfoods an. Es ist so, dass wir in anderen Ländern natürlich ganz andere Herstellungsbedingungen haben. Das heißt, wir haben längst nicht überall EU-Standards, zum Beispiel in Bezug auf Hygiene oder aufs Trocknen. Da wird dann schon mal mit ungeklärtem Flusswasser gewaschen, mit menschlichen Fäkalien gedüngt oder auch alte Autoreifen beispielsweise als Brennmaterial für Trocknungsöfen verwendet.
Krass.
Und das gilt insbesondere natürlich so lange, wie wir es mit einem Nischenprodukt zu tun haben. Wird dann irgendwann in großem Stil produziert, ändert sich das natürlich, dann werden die Bedingungen auch standardisiert. Aber diese schnell wachsenden Monokulturen führen dann auch wiederum zum Beispiel zu einem geringeren Nährstoffgehalt, schnelles Wachstum, weniger Nährstoffe in der Regel. Sie schaffen Umweltprobleme, zum Beispiel mit Blick auf die Wasserversorgung der Bevölkerung. Du hattest vorhin schon Avocado angesprochen. Avocado wird heute in Ländern angebaut, wo die Bevölkerung oft kaum genug Trinkwasser hat oder weit laufen muss für ihr Trinkwasser, weil das ganze Wasser in die Versorgung der Avocado-Bäume reingeht. Ja. Und es kommt halt auch immer wieder vor, dass als Superfood verkaufte Beeren, Samen, Algen oder auch getrocknete Pflanzen halt entsprechend dieser Produktionsbedingungen mit Pestiziden, Schwermetallen wie Arsen oder Cadmium oder auch mit polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen, das ist das, was man vom Grillen kennt, was dann nicht so gut ist, mit Mineralölen oder auch mit krankmachenden Bakterien belastet sind. Krankmachende Bakterien belastet ist Flusswasser, was häufig auch als Kloake dient, als Abwasser dient. Und wenn dieses Wasser dann wiederum benutzt wird, um damit irgendwelche Beeren zu waschen, bevor sie dann getrocknet werden, dann haben wir da schon mal sowas bei. Bei Goji-Bären werden zum Beispiel regelmäßig Insektizide nachgewiesen. Und wir haben aber auch Sachen, die aus dem Boden herauskommen, ne? Beispielsweise. Also zu hohe Cadmiumgehalte, weil der Boden eben Cadmium belastet ist oder die Pflanze Cadmium besonders gut aufnimmt. Das hätten wir zum Beispiel bei Kakao haben wir das. Und das haben wir auch bei irgendeiner anderen Frucht auch. Ich komme da gleich nochmal drauf. Aber wir haben bei den Meeresalgen zum Beispiel, dass wir häufig viel zu hohe Jodgehalte haben. Oder auch bei den Acai-Beeren, die dann vielleicht sehr viel Mangan enthalten, aus dem Boden heraus aufgenommen. Aber wenn die einen sehr hohen Mangananteil haben, dann wiederum behindert das die Eisenaufnahme. Also das beeinflusst sich auch dann gegenseitig. Naja, und ich hatte ja eben schon gesagt, das hat auch Einfluss möglicherweise auf die Menschen. Wir haben einmal natürlich noch die langen Transportwege, teilweise per Flugzeug oder auch die Tiefkühlung, wenn es per Schiff kommt möglicherweise. Damit haben wir eine schlechte Klimabilanz von vielen exotischen Superfoods. Aber wenn so traditionelle Lebensmittel, wir haben das zum Beispiel bei Quinoa sehr deutlich erlebt, wenn traditionelle Lebensmittel wie Quinoa plötzlich zum Superfood werden, kann das dazu führen, dass statt kleinbäuerlicher Landwirtschaft plötzlich halt riesige Monokulturen entstehen. Und die erhöhte Nachfrage führt dann natürlich auch gleichzeitig am Markt zu deutlich höheren Preisen. Und das führt dann dazu, dass sich die Bevölkerung ihr ureigenstes Lebensmittel unter Umständen gar nicht mehr leisten kann. Also die Bauern dort haben zum Beispiel inzwischen auf Reis zurückgegriffen, der ihnen andere Nährstoffe liefert und nicht das, was sie eigentlich brauchten, was in ihrem Quinoa drin ist. Das heißt, was kurzfristig für so eine Region ein Segen ist, kann sich dann langfristig durchaus als Fluch erweisen.
Oh, das ist super schlimm zu hören und natürlich verdirbt es einem auch ein bisschen die Lust dann natürlich.
Ja, deswegen sollte man sich schon durchaus Gedanken machen, wo wächst das eigentlich, wo kommt das her und was passiert da eigentlich, ne?
Ja, wenn wir nochmal bei der Schadstoffbelastung bleiben, werden diese Produkte denn nochmal einer Kontrolle durchzogen oder so? Oder kann man im Endeffekt jetzt nicht wissen, was in ja den Goji-Bären zum Beispiel drin ist, die man im Supermarkt kauft?
Im Prinzip schon. Wir haben natürlich Grenzwerte. Nichtsdestotrotz, gerade Superfoods gehören oft zu den Produkten, wo zwar Grenzwerte da sind und wo der Hersteller das eigentlich auch kontrollieren müsste. Nichtsdestotrotz kontrolliert er nicht immer jedes Produkt, vielleicht auch nicht jede Charge so genau, wie es sein soll. Wie gesagt, wir haben bei uns ganz andere Ansprüche in der EU, als es vielleicht in anderen Ländern ist. Und natürlich werden auch Stichproben beim Import gezogen. Und dadurch fallen ja solche Fälle, fällt das ja alles eigentlich auch erst auf, ne? Es gibt ein europäisches Schnellwarnsystem, wo sich dann die Länder untereinander warnen. Achtung, guck mal da und da und da und da und zieht mal Proben am Markt. Aber das fällt meist erst tatsächlich durch Marktproben oder Importuntersuchungen auf.
Okay, also im Endeffekt dann auch vielleicht sogar später, als der Hype schon, wenn der Hype schon längst da ist, ne?
Ja, richtig, genau so. Ja. Und wir wissen natürlich, dass es besondere Probleme gibt, wenn Leute die Produkte selber direkt via Internet bestellen, ne? Ja. Wenn ich mir das selber direkt hole, weil ich Riesenmengen Goji billig direkt in China bestellen kann, dann habe ich ein Problem. Und wenn ich auch noch auf die Idee komme, das dann weiter zu verkaufen, wofür ich natürlich dann auch erstmal als Lebensmittelhändler registriert sein müsste, bin ich dann selber halt verpflichtet, dafür zu sorgen, dass all die ganzen Gehalte, Schadstoffmengen und so weiter eingehalten werden.
Ach so. Und da haben ja die meisten wahrscheinlich gar nicht die Möglichkeit, das.
Das gehört dazu halt. Wenn man so ein Business hat, muss man alles mitnehmen, ne?
Ja. Ja, verstehe. Okay, das ist ja dann eigentlich ein klares Argument für lieber heimische Superfoods zu konsumieren als importierte, oder?
Ja, ich würde auch sagen, dass es gibt eine ganze Menge Aspekte, warum heimische Superfoods zumindest immer in die nähere Erwägung gezogen werden sollten, ne?
Ja, Ja, dann lass uns da gerne mal ein bisschen reingucken, weil ich glaube, viele haben das gar nicht so auf dem Schirm, weil man eben Superfoods immer mit irgendwas Exotischem verbindet. Was sind denn gute heimische Superfoods? Was wären denn so klassische Beispiele?
Also zunächst mal würde ich sagen, haben eigentlich alle unsere naturbelassenen pflanzlichen Lebensmittel das Zeug zum Superfood. Und der Vorteil von unseren heimischen gegenüber exotischen ist natürlich, dass sie auch unsere Vielfalt der Natur stärken, also auch die Biodiversität, was hier wenn wir hier wenig Monokulturen, sondern einen sehr vielfältigen Anbau von Produkten haben, stärkt es natürlich auch die Vielfalt unserer Natur und es stärkt natürlich auch unsere Landwirtschaft und unsere LandwirtInnen. Und das ist ja auch von Bedeutung. Beste heimische Superfoods ist ein bisschen schwierig. Man kann nicht unbedingt von den Besten sprechen, weil jedes Gemüse, jede Frucht, jede Wildbeere, jedes Kraut, jede Nuss, jeder Same hat ganz spezielle gesundheitsförderliche Eigenschaften. Und gerade diese Vielfältigkeit, die wir haben, macht ja das Gesamtkunstwerk aus. Wobei noch hinzukommt, dass erst diese bunte Vielfalt auch diese gern gesehenen Synergieeffekte möglich macht. Sprich, die Summe aller Stoffe kann viel mehr als die einzelnen Baustoffe, weil sie sich einfach in ihrer Wirkung ergänzen. Ja, und wenn wir mal als Beispiele nehmen, also anstelle der Acai-Beere mit ihren Anthocyanen können auch heimische dunkle Beeren wie Brombeeren, Holunderbeeren, Heidelbeeren, Apfelbeere, die erst jetzt eigentlich so ein bisschen wiederkommt bei uns, aber auch Kirschen, rote Weintrauben oder Rotkohl gegessen werden, die eben auch einen hohen Gehalt an diesen antioxidativ wirkenden Stoffen haben. Leinsamen anstelle von Chia enthalten ebenfalls Omega-3-Fettsäuren und Ballaststoffe. Grünkohl, Spinat und Feldsalat können beispielsweise Spirulina und Moringa ersetzen. Und besonders reich an sekundären Pflanzenstoffen sind aber auch alle Zwiebelgewächse, also ob das nun Zwiebel, Porree, Schnittlauch oder Knoblauch ist, alle Kohlarten, Rettiche, rote Beete, Hülsenfrüchte, Zitrusfrüchte, native Pflanzenöle, also naturbelassene Pflanzenöle, Kerne, Nüsse, Kartoffeln, Vollkorngetreide, alles heimischer Anbau.
Das ist so spannend zu hören, dass auch eine Zwiebel im Endeffekt ein Superfood sein kann.
Auf jeden Fall.
Das hat natürlich niemand von uns auf dem Schirm.
Zwiebeln gehören für mich in jedes Essen rein.
Ja, das stimmt. Also vom Geschmack her schon alleine, das stimmt. Ja, spannend. Mir ist auch aufgefallen, jetzt hier bei den Produkten, die theoretisch Acai-Beeren ersetzen könnten. Das waren jetzt alles rote Produkte, oder?
Genau.
Ist das irgendwie ein Hinweis, dass da irgendwie...
Ja, diese dunkle Farbe, dieses dunkelblau-rot, das ist immer ein Hinweis auf die Anwesenheit von Anthocyanen. Während wenn wir so orange-gelbe Sachen haben, sind das meistens Carotinoide. Mhm. Na, also es gibt ja auch so bekannte Stoffe, was ich sag mal, sowas wie Lycopin aus der Tomate, dieses Tomatenrot oder Lutein zum Beispiel ist auch ein Carotinoid. Haben wir zum Beispiel auch viele Aprikosen drin. Aprikosen gibt es auch aus Deutschland.
Ja, stimmt. Ja, hat man nur seltener, glaube ich, wahrscheinlich.
Ja, es ist ein bisschen regionaler. Ne? Man braucht halt die passenden Regionen dafür. Ne? Aber es wird wahrscheinlich im Zuge des Klimawandels mehr.
Ja, das stimmt. Das ist leider so, ja. Vielleicht können wir da auch noch mal ein bisschen auf saisonale, regionale, saisonale Superfoods eingehen. Ich meine, jetzt haben wir zum Beispiel Sommer. Gibt es da Superfoods, die man besonders vielleicht auf dem Schirm haben könnte?
Also grundsätzlich ist es die bunte Mischung, die es macht. Ne? Und ich nehme immer das, was gerade dann Saison hat. Das heißt, jetzt fängt die Erdbeeren überhaupt die Beerensaison an. Und ja, jetzt sind die Beeren die Superfoods. Ne? Das aber ergänzt durch die entsprechenden Gemüse, die jetzt kommen, die frischen Salate, die jetzt kommen. Da kommt jetzt so vieles. Alles, was Saison hat. Und Saison erkennt man zumindest am besten daran, dass es auf dem Markt zu finden ist. Und dass es preiswerter ist als sonst. Sonst gibt es natürlich auch wunderbare Saisonkalender, auch zum Beispiel von der Verbraucherzentrale. Alles, was Saison hat, ist eigentlich erstmal dieser zu bevorzugen. Dann ist die ernährungsphysiologische Qualität am höchsten von den ganzen Pflanzenprodukten, während sie ja im Laufe der Lagerung, zumindest was mit der Vitamine angeht, abnimmt. Und die Lagerfähigkeit ist natürlich auch höchst unterschiedlich. Ne? Ein Blattsalat werde ich nicht besonders lange lagern können, Apfel dagegen schon länger. Und da ist es natürlich auch für Zeiten, wo es nicht so viel gibt, immer gut auf Nüsse und Samen zurückzugreifen, denn die sind ja wenig empfindlich und sie sind halt auch immer ideal als Snack unterwegs. Ne? Das heißt, so eine kleine Tüte Nüsse oder sowas kann man gut dabei haben, vielleicht gemischt mit ein paar Trockenfrüchten. Das altbekannte Studentenfutter im Grunde genommen, kann man ja auch ein bisschen moderner essen, ist aber immer eine gute Mischung, weil es liefert Fette, es liefert Eiweiße, es liefert in dem Moment auch ein bisschen schnell verfügbare Kohlenhydrate durch den enthaltenen Zucker, aber eben auch etwas längere Kohlenhydrate und auch Ballaststoffe. Also es ist eigentlich eine super Mischung, gerade für unterwegs mal, wenn einen der kleine Hunger packt und man nicht zum nächsten Fastfood-Laden gehen will.
Ja, Ja, das ist ja auch was man auch gut im Winter, wo man eben nicht ganz so viele leider regionale Produkte zur Verfügung hat, nutzen kann. Hast du da vielleicht auch noch Lebensmittel, die man vielleicht so ein bisschen vergisst, die trotzdem regional sind?
Für die Winterzeiten sind es natürlich vor allem die Kohlsorten, die da sind. Die sind ja auch länger zu lagern beispielsweise. Die können gut gelagert werden. Aber die stehen im Prinzip auch den ganzen Winter bis zum Frühjahr zur Verfügung. Was man aber auch selber noch gut machen kann, ist, dass man selber Sachen wie Kresse, Schnittlauch und sowas im Blumentopf hat. Auch kleine Keimlinge, Sprossen und so weiter. Die enthalten auch alle viele wichtige Stoffe, sodass man da auch mit ein bisschen Frischkost auch immer aufpeppen kann. Die Lagerware ist aber auch nicht so schlecht, weil wir haben heute natürlich sehr gute Lagerbedingungen.
Okay, also die Lagerung ist nicht immer ein Ausschlusskriterium auch, ne? Also weil gerade beim Import weiß man ja, geht ja irgendwie doch viel verloren.
Ja, das ist aber eher schlimmer, dass auf langen Transporten viel verloren gehen kann, weil häufig auch die Reifeprozesse dann erst nachvollzogen werden. Das heißt, ich habe nicht die natürliche Reife, sondern das wird dann durch Begasung oder sowas noch gemacht, dass die dann nachreifen. Und da habe ich natürlich jetzt, ich sag mal, wenn ich Kohllagerware, Kartoffellagerware oder auch Äpfel hier habe, ist das nicht ganz so problematisch, als wenn ich das dann erstmal von ganz weit her bekommen muss. Auch wenn man natürlich sagen muss, Lagerung mit guten Temperaturen ist auch nicht gut für die CO2-Bilanz.
Ja, stimmt. Ja, ist leider auf die Umwelt, hat das keinen guten Einfluss, das stimmt. Was hältst du von so Wildkräutern? Ich habe das Gefühl, das ist gerade so super im Trend, dass jetzt irgendwie so Sprossen und Wildkräuter irgendwie so wieder entdeckt werden.
Also Wildkräuter werden tatsächlich im Moment wirklich wiederentdeckt. Es gibt ja auch die entsprechende Kurse, wo man eine Wanderung durch den Wald macht und sowas. Ich finde das prinzipiell gar nicht schlecht mit den Wildkräutern. Aber wir müssen ein paar Sachen berücksichtigen. Ich darf eben nicht überall Wildkräuter sammeln. Ich darf nur bestimmte Mengen für mich sammeln. Und ich muss mich vor allen Dingen sehr gut auskennen damit. Ne? Ich sag mal, wenn ich den Löwenzahn aus meinem eigenen Garten verwende, ist das in Ordnung. Und wenn ich meine Gänseblümchen verwende oder das, was ich in meinem eigenen Garten habe, auch. Aber wenn ich tatsächlich in die Natur rausgehe, muss ich schon drüber nachdenken, wo ich sammle. Das sollte natürlich nicht in der Nähe einer Autostraße sein. Es sollte vielleicht nicht in der Nähe eines Flugplatzes sein. Es sollte nicht unbedingt dort sein, wo der Fuchs langlaufen kann und seine Fuchsbandwurmeier ablegen kann und. Also da muss ich mir schon ein paar Gedanken machen. Aber wie gesagt, das A und O ist erstmal, ich muss tatsächlich wissen, was ich da pflücke.
Ja, da sollte man auf jeden Fall auf der sicheren Seite bleiben und nur eindeutig, glaube ich, verifizierbare Kräuter pflücken und nicht Sachen, die sich vielleicht sehr ähnlich
sehen. Aber Brennnesseln kann man auch gut essen, so ist das nicht.
Stimmt. Ja, ich finde das auch sehr erstaunlich, was man früher so als Unkraut gesehen hat, was da eigentlich für tolle Sachen teilweise
ist. Unkräuter gibt es einfach nicht. Also es gibt vielleicht ungenießbare Kräuter, aber Unkräuter nicht.
Ja, das geht ja auch vielleicht ein bisschen einher mit regionaler Pilzsammlung. Auch da sollte man natürlich
Klar. Da muss man gut aufpassen. Man muss auch wissen, wo man pflücken kann. Denn wir haben durchaus noch Böden, die immer noch von Tschernobyl radioaktiv belastet sind. Und da können Pilze das dann besonders gut aufnehmen.
Wäre es da dann auf der sichereren Seite sogar Pilze aus dem Handel zu erwerben, anstatt selber
im Prinzip würde ich das schon sagen, weil das sind in der Regel Zuchtpilze, die wir haben. Das sind nicht unbedingt wild gesammelte Pilze und die haben halt ein klares Substrat und nehmen das auf, was in dem Substrat drin ist. Ne?
Gut, da deine Einschätzung auf jeden Fall zu hören. Wie sieht es denn aus mit einem übermäßigen Konsum von Superfoods? Kann es da irgendwie zu Problemen kommen? Kommt natürlich wahrscheinlich sehr krass auf die, auf das Produkt selber an, nehme ich mal an. Aber gibt es da was zu beachten?
Ein übermäßiger Konsum birgt natürlich immer Gefahren. Also der alte Spruch, die Dosis macht das Gift, gilt überall einfach. Und wir müssen es vielleicht ein bisschen unterscheiden. Bei Nahrungsergänzungsmitteln mit Superfoods sollte man die vom Hersteller angegebene Menge nicht überschreiten. Denn nur bis zu dieser Menge hin bürgt der Hersteller für die Sicherheit. Esse ich mehr, ist das mein Problem und meine Gefahr, mein Risiko. Es gibt aber vereinzelt natürlich zusätzliche Empfehlungen. Beispielsweise sollte man nicht mehr als 20 Gramm Leinsamen pro Tag essen, weil eben Leinsamen dazu neigen, Cadmium einzulagern. Und Cadmium ist halt ein Schwermetall, das lagert sich in den Nieren ab, ist giftig und krebserregend. Sollte man also besser nicht zu viel von haben. Bei Kakao hatte ich es vorhin auch schon gesagt, dass die auch dazu neigen, Cadmium einzulagern, weil die eben auf vulkanischem Boden wachsen. und dort kommt das Cadmium dann her. Dasselbe gilt auch für Reis. Das nimmt zum Beispiel sehr gerne Arsen auf aus dem Boden. Wo wir aber vor allen Dingen aufpassen müssen, sind alle Arten Anreicherung. Wenn wir Pflanzenzubereitung haben oder Pflanzenextrakte haben, gibt es im Lebensmittelbereich keine Standardisierung wie bei Arzneimitteln. Das heißt, der Mangostane-Extrakt A und der Mangostane-Extrakt B sind überhaupt nicht miteinander vergleichbar. Also wenn Hersteller A XY-Extrakt drauf schreibt und dasselbe schreibt Hersteller B drauf, kann ich die eigentlich gar nicht miteinander vergleichen, weil ich eben nicht weiß, wie dieser Extrakt gewonnen wurde. Und was bei Lebensmitteln in ganz normalen Mengen zum Beispiel kein Problem ist, ich sage mal Zimt beispielsweise, kann durch die Aufkonzentrierung von bestimmten reizenden oder toxischen Stoffen dann trotzdem gesundheitlich problematisch werden. Das wäre dann zum Beispiel das Kumarin, was in bestimmten Zimtsorten drin ist. Kennen wir auch aus Waldmeister, da darf Wildkraut, ne, darf man auch nicht zu viel von nehmen. Oder auch Zimtaldehyde können auch ein Problem machen. Und wir müssen eben sagen, wirkliche Höchstmengen, also die gesetzlich festgelegt sind, die gibt es bisher nicht einmal für Vitamine und Mineralstoffe, obwohl wir die eigentlich schon seit über 20 Jahren haben sollten. Das heißt, es gibt so gesehen keine Höchstmengen, sondern ich muss immer vorsichtig sein und muss gucken, ob es irgendwelche Empfehlungen gibt. So ähnlich wie bei Leinsamen hat es für Chiasamen früher auch Mengenempfehlungen gegeben. Die sind aber inzwischen gecancelt, weil das eben inzwischen als sicher anerkannt ist.
Ach so, aber würdest du dann eigentlich empfehlen, dass bei manchen Produkten es lieber mal mehr Höchstmengen?
Wir wollen auf jeden Fall Höchstmengen. Das fordern wir schon seit vielen Jahren. Und wir fordern auch, dass es zum Beispiel bei Nahrungsergänzungsmitteln ganz klare Listen gibt, welche Pflanzenstoffe überhaupt in Nahrungsergänzungsmitteln verwendet werden dürfen und welche nicht. Und da gibt es bisher viel zu wenig Regelungen.
Ja. Ja, wenn wir da mal gleich bleiben, ich habe ja auch gelesen, ich glaube, das ist auch recht bekannt, dass es durchaus auch Superfoods jetzt exotischer Art gibt, die auch Wechselwirkungen mit Medikamenten zum Beispiel haben können oder auch angeblich Allergien auslösen können.
Das gilt nicht nur für die exotischen Superfoods, das gilt für unsere heimischen Pflanzen ganz genauso. Grundsätzlich bergen exotische oder überhaupt neue Lebensmittel, egal ob nun als pur oder als Extrakt, immer ein gewisses Risiko, Überempfindlichkeitsreaktionen bzw. Allergien auszulösen. Wir haben ja auch zum Beispiel Kreuzallergien. Das heißt, ich reagiere auf das eine und dadurch nachher auch auf ein anderes, was ein bisschen ähnlich in der Zusammensetzung ist, ohne das jetzt zu wissen. Also sowas wie Soja und Birke und sowas passt zum Beispiel zusammen oder Haselnuss und Apfel. Und da gibt es so verschiedene Sachen. Überempfindlichkeitsreaktionen bei Superfoods sind besonders bekannt von Shiitake-Pilzen. Da gibt es eine richtige Beschreibung, die heißt dann, Shiitake-Flagellitis oder so ähnlich heißt das. Weil das sieht aus, als ob man gepeitscht worden wäre. Die Haut hat solche Streifen, wie gesagt, von der Peitsche. Aber wir kennen solche Reaktionen auch beispielsweise von Boxhornklee. Es gibt auch Fallbeschreibungen von Chia, wo Leute entsprechend darauf reagiert haben. Und es gibt es auch bei Goji-Beeren beispielsweise. Und natürlich kann individuell jeder Mensch immer noch auf irgendetwas ganz Spezielles reagieren. Aber was wir auch berücksichtigen müssen, dass es auch toxische Inhaltsstoffe gibt, weshalb manche Superfoods zum Beispiel nicht roh gegessen werden dürfen. Also wenn wir zum Beispiel die Holunderbeere nehmen, die muss unbedingt gekocht werden. Da ist Samhunigrin drin. Und manch ein Kind hat das schon böse zu spüren bekommen, so im Magen-Darm-Trakt, wenn sie doch rohe Beeren mal genascht haben davon. Bei Aronia gilt zum Beispiel dasselbe. Das sollte man auch eigentlich eher kochen, weil es entsteht nämlich oder es ist Blausäure enthalten und beim Kochen würde die entsprechend verdampfen. Was ich auf gar keinen Fall nehmen würde, sind Bittermandeln oder bittere Aprikosenkerne, die auch gerne mal kursieren. Okay. Ja, und du hattest auch noch nach Wechselwirkungen gefragt. Wechselwirkungen mit Arzneimitteln sind immer dann möglich, weil eben bestimmte Inhaltsstoffe dieser Pflanzen beim Abbau die gleichen Stoffwechselwege in der Leber nutzen wie eben die Medikamente. Und so muss man dann manchmal eben auch einen entsprechenden Abstand zwischen diesem Superfood-Produkt und den Arzneimitteln einhalten. Also nicht, dass man sie gar nicht essen dürfte, aber da müsste man vielleicht 2, 3, 4 Stunden dazwischen liegen. Die meisten kennen das wahrscheinlich von Grapefruit oder Grapefruitsaft, dass es da diese Wechselwirkung geben kann. Aber sowas ist zum Beispiel auch bei Granatapfel theoretisch denkbar und auch bei anderen Pflanzen. Insbesondere immer dann, wenn wir Pflanzen haben, die auch in irgendeiner Volksheilkunde als Medizin genutzt werden, ist davon auszugehen, dass es entsprechende Wechselwirkungen geben kann. Und da hilft dann halt nur mal ein Gespräch in der Apotheke. Was wir vielleicht auch noch sagen müssen, Goji-Beeren beispielsweise, die sind selbst in Form von Konfitüre, also wirklich gekocht und zubereitet, problematisch für Menschen, die ganz bestimmte Gerinnungshemmer, also Blutverdünner nehmen, weil das da nämlich zu heftigen Wechselwirkungen mit dem Medikament kommt. Also Goji-Beeren nicht, wenn man Blutverdünner nehmen muss.
Ja, krass, das ist ja auch gar nicht so harmlos, wie man sich das immer vorstellt. Ne? Man würde sich fast bei jedem Superfood so einen kleinen Beipackzettel wünschen.
Ja, das ist tatsächlich so. Lebensmittel oder andersrum, über Ernährung oder Lebensmittel glaubt fast jeder Bescheid zu wissen und jeder kann mitreden. Aber natürlich steckt da auch ganz viel Wissenschaft hinter, sowohl was Ernährung und die Ernährungsphysiologie angeht, aber auch was die Lebensmittelwissenschaften angeht. Lebensmittel enthalten unendlich viele Stoffe und die können schon ganz schöne Auswirkungen haben auf unseren Körper und auf die Umwelt.
Ja, klar. Ja, mich interessiert auch nochmal das Thema Superfoods in Kapsel- oder Pulverform. Da waren wir kurz, gerade bei Nahrungsergänzungsmitteln kennt man das natürlich. Gibt es da vielleicht noch mehr Aspekte, auf die man achten sollte beim Kauf?
Ja, wenn man Superfoods ausprobieren möchte, sollte man zuerst mal gucken, gerade bei diesen Produkten, ob in diesem angepriesenen Produkt eben tatsächlich echte Früchte oder Samen enthalten sind oder ob es sich lediglich um eine meist nur in Kleinstmengen vorhandene Zutat in einem Lebensmittel handelt. In ganz krassen Fällen haben wir sogar nur das Aroma drin davon. Ne, dass es also gar nicht drin ist. Aber wenn ich etwas als beispielsweise XYZ mit Quinoa bezeichne, da muss in der Zutatenliste angegeben werden, wie viel Prozent Quinoa tatsächlich drin ist. Was man auch beachten muss, dass oft zahlreiche Verarbeitungsschritte nötig waren, um das Superfood eben genießbar zu machen. Also Extraktionen, Trocknung, oft Zugabe von reichlich Zucker, Dextrose, Maltodextrin oder auch Aromen. Denn diese Superfoods werden ja selten frisch, sondern meist eben als getrocknet, als Püree oder Extrakte verkauft. Und das geht dann schon mit einem gewissen Nährstoffverlust einher. Diese Superfoods werden ja auch gerne so als Pulver oder sowas eingesetzt. Die Faustregel bei solchen Produkten ist einfach erstmal möglichst kurze Zutatenliste, damit ich wirklich diese Pflanze drin habe oder diese Frucht, Gemüse drin habe, die ich möchte. Wenig Zucker oder Süßungsmittel, möglichst wenig Zusatzstoffe, keine Farbstoffe, weil sonst wird die dunkelrote Farbe vielleicht durch den Farbstoff einfach hervorgerufen. Keine zugesetzten Vitamine und Mineralstoffe und immer auf die Nährwerttabelle gucken, wo wir zum Beispiel die Mengenangaben zum Zuckergehalt bei Nahrungsergänzungsmitteln überhaupt nicht vorgeschrieben sind. Nahrungsergänzungsmittel müssen weder Kalorienangaben noch Angaben zu Eiweiß, Fett oder Zuckern enthalten.
Krass.
Mit Vitaminen darf immer nur dann geworben werden, also enthält Vitamin C oder so, wenn bestimmte Mindestmengen enthalten sind. Und zwar müssen das ungefähr 15% des Referenzwertes sein pro 100 Gramm oder pro Portion oder pro Tagesdosis. Also wenn ich ein Nahrungsergänzungsmittel habe, darf ich das nur draufschreiben, wenn mindestens 15% der Tagesdosis, also dessen, was man am Tag praktisch zu sich nehmen sollte, daran enthalten ist. Und wenn Vitamine zugesetzt werden, zeigt das eben vor allem immer, das steht in der Zutatenliste drin, zeigt das nur, dass im Endprodukt, also in dieser Frucht selber, die noch in diesem Produkt enthalten ist, wohl doch nicht mehr so viel drin war, sondern dass man das eben entsprechend mit Vitaminen und so auffüllen muss.
Ja.
Was beim Kauf auch noch wichtig ist, entscheidend ist nicht der absolute Nährstoffgehalt pro 100 Gramm, sondern die Menge halt in einer üblichen Portion. Das heißt, wenn ich Spirulina habe, klingt klasse, hat 60% Eiweiß. Aber bei einer Portionsgröße von 6 Gramm sind das eben nur 3,6 Gramm Eiweiß.
Okay.
Und ein Ei schon enthält 7 Gramm Eiweiß, 2 Esslöffel Magerquark, 50 Gramm Haferflocken oder 25 Gramm Erdnüsse, das ist ein Esslöffel Erdnüsse, enthalten ebenfalls 6 Gramm. Dann brauche ich nicht Spirulina-Tabletten schlucken oder ähnliches. Ne?
Ja, ja.
Oder auch wenn eine Portion getrockneter Goji-Beeren so herausragend sein soll, sie enthält nur ungefähr 10% der Menge Vitamin C, die in einer Portion Rosenkohl enthalten ist.
Ach, krass.
Also die Portionen sind schon wichtig, das auch mal ein bisschen mit zu berücksichtigen, halt immer nicht immer nur auf 100 Gramm zu achten.
Absolut, ja. Wie sieht es denn aus mit den, ja, mit der Herkunft der Nahrungsergänzungsmittel oder ja, Kapseln oder was auch immer man sich da holt? Gibt es da sicherere Orte, wo man die erwirbt? Also ich nehme mal an, die einfach im Internet zu kaufen, ist vielleicht auch eher eine
Ja, man muss grundsätzlich sehr genau gucken, wo man kauft. Also erstmal würde ich nur empfehlen, tatsächlich Shops, Märkte zu nehmen oder erstmal Produkte zu nehmen, die ich theoretisch auch im stationären Handel kaufen kann. Also dann gibt es zumindest eine gewisse Gewähr dafür, dass die der Lebensmittelüberwachung bekannt sind. Ansonsten würde ich tatsächlich nur bei Shops bestellen, die aus der EU sind. Am liebsten würde ich sagen, die aus Deutschland sind, aber ganz so krass kann man es nicht sagen. Aber wir haben tatsächlich eine ganze Menge Shops, die sitzen irgendwie kurz hinter der deutschen Grenze. Die fallen uns halt negativ auf und der Lebensmittelüberwachung in dem dortigen Land sind sie aber relativ egal, weil diese Shops nur nach Deutschland verkaufen. Also wenn ich einen Shop habe, der ausschließlich in deutscher Sprache ist, aber ein ausländisches Impressum hat, da muss man schon mal ein bisschen mehr hingucken.
Okay, ja. Das ist ein guter Warnhinweis, den du da als Tipp nennst. Dann lass uns auch gerne noch ein bisschen Richtung Sport gucken, weil da natürlich auch das Thema Superfoods irgendwie so ein Dauerbrenner ist. Ist einfach, viele Leute wollen ihre Performance in irgendeiner Weise verbessern, greifen dann halt gerne zu sowas. Wir haben ja jetzt schon gelernt, regional ist auf jeden Fall in den meisten Fällen besser als irgendwie von anderen Kontinenten vielleicht. Gibt es bestimmte Superfoods, von denen LäuferInnen zum Beispiel deiner Meinung nach profitieren können?
Der menschliche Stoffwechsel braucht ja alle Nährstoffe gleichermaßen. Das heißt, mit einer zusätzlichen Aufnahme von Vitaminen oder Mineralstoffen über den eigentlichen Bedarf hinaus kann man keine Leistungsverbesserung erzielen, auch wenn man das sich oft erhofft. Deswegen heißt es ja auch immer in den zugelassenen Werbeaussagen, trägt zur normalen Funktion bei. Es steht nicht, trägt zur Leistungssteigerung bei, sondern zur normalen Funktion der Muskeln, der Nerven, was auch immer. Und nimmt man von einem Nährstoff zu viel auf, muss man immer berücksichtigen, dass man damit die Aufnahme anderer auch behindern kann. Das heißt, wenn ich zu viel Magnesium habe, wird zum Beispiel weniger Eisen und Zink aufgenommen. Und das will ich ja auch nicht. Das heißt, ich kann durch die zu hohe Gabe von einem Stoff einen Mangel an anderen auslösen. Deswegen ist es schon wichtig, dass das ausgewogen ist. Grundsätzlich gilt für Sportlerinnen und Sportler, egal ob nun Profi oder Breitensport, dass die Basis immer eine vollwertige, abwechslungsreiche Ernährung sein muss. Food first. Das ist also wirklich, das muss es sein. Und es ist schon so, dass sportlich aktive Menschen natürlich auch einen höheren Bedarf an Vitaminen und anderen Nährstoffen haben. Aber sie haben ja auch einen höheren Kalorienbedarf. Dadurch dürfen sie mehr essen und dann passt das in der Regel schon. Insbesondere im Breitensportbereich. Okay. Und natürlich muss man dann gucken, dass nährstoffreiche, naturbelassene Lebensmittel in der Regel hochverarbeiteten vorzuziehen sind, weil sie einfach oft mehr Nährstoffe enthalten. Dazu gehören dann in erster Linie die pflanzlichen Lebensmittel, ganz egal, ob man sie nun als Superfood bezeichnet oder auch nicht. Und zum Beispiel auch der höhere Vitamin B1-Bedarf, den Ausdauersportler haben, wie zum Beispiel auch MarathonläuferInnen. Der kann ganz problemlos mit normalen Lebensmitteln gedeckt werden. Denn das Lebensmittel steckt eben in ganz vielen pflanzlichen und auch tierischen Lebensmitteln. Und wenn ich es zum Beispiel aus Getreideprodukten, also aus Haferflocken oder Müsli, aufnehme, dann wird es einfach nochmal verbessert, diese Aufnahme, wenn es mit Obst gemischt wird. Und wir wissen halt auch, dass wenn der Körper einen Bedarf hat, wenn er meint, er ist unterversorgt, dass er dann die Resorptionsfähigkeit aus Lebensmitteln durchaus auch steigern kann. Also, dass sich der Körper auch so ein bisschen anpasst, ne?
Okay, das kann man sich ja grundsätzlich eigentlich schon mal ganz gut merken. Dann gibt es ja nochmal so Einzelfälle wie zum Beispiel rote Beete. Das gilt ja schon lange als Superfood-UnterläuferInnen. Vielleicht erstmal deine Einschätzung dazu und gibt es noch andere Produkte in die Richtung? Also ich finde es manchmal langweilig, dass es immer nur die rote Beete ist. Ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht auch noch Ähnliches gibt.
Ja, rote Beete wird halt immer deswegen herausgehoben, weil es besonders viel Nitrat enthält. Und dieses Nitrat wird vom Speichel zu Nitrit reduziert und dieses Nitrit erweitert dann die Blutgefäße. Und man geht auch davon aus, dass es insgesamt die Muskelkraft stärken kann, weil die Mitochondrien in den Zellen, die den Energiestoffwechsel maßgeblich leisten, dadurch unterstützt werden. Aber es gibt natürlich noch mehr Gemüse zum Beispiel, die Nitrat anreichern. Dazu gehören im Prinzip sämtliche Wurzel- und Blattgemüse, also Radieschen, Rettich, Kohlrabi, aber auch Kopfsalat, Rucola oder Spinat. Und auch hier haben wir das überall. Mhm. Und wenn ich davon viele Lebensmittel insgesamt in meinen Speiseplan einbaue, verändert das auch ein bisschen die Bakterienflora also das Mikrobiom, sodass das sogar noch besser genutzt werden kann vom Körper. Früher hat man gesagt, zu viel Nitrat ganz gefährlich, ja, vor allen Dingen für Säuglinge ganz gefährlich und auch ganz blöde, wenn das zu krebserregenden Nitrosaminen wird. Aber wenn ich das erstmal nur rein im Gemüse habe, ist das nicht das Problem. Ne? Also okay. Von daher, also rote Beete wegen des Nitrats, gibt gesicherte Studien dazu, aber es gibt eben auch andere nitratliefernde Pflanzenprodukte, Gemüse und die sollte man mindestens genauso häufig einbauen. Also nicht immer nur rote Beete, das ist zu einseitig einfach. Aktuell ist die Acai-Beere, die wir ja vorhin schon mal hatten, die wird immer noch auch den Läuferinnen gerne als Superfood empfohlen. Da geht es in erster Linie um die Antioxidantien. Ich hatte schon gesagt, wir haben ja auch noch andere dunkelrote Obst und Gemüse, die man alternativ verwenden kann. Aber grundsätzlich bin ich bei der antioxidativen Wirkung, also viele Antioxidantien als Sportlerin zu nehmen, etwas zwiegespalten. Das kann auch schnell mal zu viel sein und dann ins Gegenteil umschlagen. Man hat also festgestellt, dass unter Umständen Regeneration und sowas mit zu viel Antioxidantien nicht so gut funktioniert. Okay. Ich glaube aber nicht, dass es ein Problem ist, wenn ich Beeren esse oder Rotkohl oder sonst was esse. Das geht wohl eher um Antioxidantien, die isoliert zum Beispiel in Form von Nahrungsergänzungsmitteln genommen werden. Also antioxidativ wirkendes Gemüse und Obst, alles okay, aber Vorsicht bei Nahrungsergänzungsmitteln in dem Zusammenhang. Was auch noch im Moment sehr en vogue ist, ist Kurkuma. Kurkuma ist ja ein Gewürz, ist auch Bestandteil von Curry. Und das ist in den üblichen Gewürzmengen auch okay. Aber man sollte es nicht in Kapselform nehmen und schon gar nicht, wenn zusätzliches Piperin enthalten ist. Piperin ist ein Pfefferextrakt und der steigert die Aufnahme von diesem Kurkumin aus dem Kurkuma sehr massiv in den Körper. Und das kann negative Auswirkungen haben. Also man sollte auf gar keinen Fall Kurkuma nehmen, wenn man Gallenprobleme hat oder wenn man eine vorgeschädigte Leber hat. Und da sage ich vor allen Dingen nicht bei gleichzeitiger Anwendung von Schmerzmitteln, also Paracetamol, Ibuprofen und ASS. Ich weiß, das nehmen viele LäuferInnen ganz gerne mal. Keinesfalls mit Kurkuma zusammen. Das kommt nicht so gut für die Leber.
Ja, wichtig. Und gibt es dann auch noch spezifische Superfoods, die vielleicht eher Richtung auch Muskelaufbau gehen? Also das ist vielleicht auch für KraftsportlerInnen sehr interessant, aber natürlich auch für AusdauersportlerInnen. Gibt es da was?
Naja, Muskeln benötigen Eiweiß, um Masse zu bilden. Und der Grundsatz, ohne Trainieren wird nichts passieren, gilt halt nach wie vor. Die Muskeln brauchen Belastungsanreize. Also einfach nur Eiweiß nützt nichts. Der Körper passt sich dann der vermeintlichen Überbelastung an und bildet entsprechend dann mehr Muskelmasse aus. Aber der zusätzliche Eiweißbedarf ist doch sehr viel geringer, als viele glauben. Der Muskeln bestehen ja hauptsächlich aus Wasser und lediglich zu ungefähr 20% aus Eiweiß. Und wenn ich sehr, sehr hart trainiere, dann kann der maximale Muskelzuwachs im ersten Jahr 30 bis 40 Gramm pro Tag sein. Und wenn 20% davon Eiweiß sind, dann kann ich schon ausrechnen, brauche ich nicht wirklich viel Eiweiß. Dann sind das also 5 bis 10 Gramm oder so, die ich zusätzlich Eiweiß brauche, um eben diesen Muskel zu bauen. Und in weiteren Trainingsjahren reduziert sich dieser Muskelzuwachs noch deutlich. Das heißt, es ist nicht wirklich viel Eiweiß, was ich zusätzlich dann brauche. Und wer Leistungssport macht oder vegan lebt, kann diesen Proteinbedarf eben dann mit ganz normalen, eiweißreichen Lebensmitteln decken. Wer ein bisschen aufpassen muss, sind Menschen, die vegan essen. Denn da müssen sie auf eine gezielte Auswahl und Kombination eiweißreicher pflanzlicher Lebensmittel wie Getreideerzeugnisse, Vollkorn natürlich, mit Hülsenfrüchten, Kartoffeln oder Nüssen achten. Einfach weil ich brauche ja eine gewisse Wertigkeit des Eiweißes. Ich brauche die ideale Kombination an Aminosäuren, damit das Eiweiß vollwertig ist, also alles aufgenommen werden kann. Man muss sich das so ein bisschen wie ein Fass vorstellen. Ich habe da lauter Planken an diesem Fass dran. Und wenn die eine Planke zu kurz ist und die andere ganz lang ist, kann ich trotzdem immer nur das Eiweiß oder das Fass bis zu dieser niedrigsten Planke füllen. Und das ist so ein bisschen auch das Bild, wie wir es beim Eiweiß haben. Und das eine Eiweiß enthält die Aminosäuren, das andere die. Und das addiert sich dann wunderbar zusammen. Und dann wird das Fass stabiler sozusagen nach oben hin. Okay. Das ist eben dieses Wertvolle des Eiweiß. Was auch noch wichtig ist, gerade für die vegan lebenden gerade solche eiweißreichen pflanzlichen Lebensmittel auch gerne mit Vitamin C-reichem Gemüse oder Obst kombinieren, einfach um auch die Eisenaufnahme dann zu fördern.
Würdest du theoretisch davon abraten, dass man sich dann auch gerade so in der Wettkampfvorbereitung, also kurz vor dem Wettkampf, nochmal irgendwelche neuen Superfoods oder so anfängt?
Auf jeden Fall, auf gar keinen Fall kurz vor irgendeinem Wettkampf oder sowas. Man weiß nicht, was das für Auswirkungen hat. Jeder hat vor allen Dingen bestimmt bei Läufen oder so schon festgestellt, dass er irgendwann dann plötzlich doch ziemlich irgendwelche Magen-Darm-Probleme bekam. Neue Sachen niemals in den letzten 6 bis 8 Wochen vor dem Wettkampf ausprobieren. Das kann man mal in einer anderen Phase machen, aber nicht kurz vorher. Also, nicht so gut.
In ruhigen Phasen experimentieren.
Richtig, genau. Also vor dem Wettkampf, im Wettkampf bitte nur auf Altbewährtes zurückgreifen.
Und wenn man da sich nochmal auch die Regeneration vielleicht nach dem Wettkampf anguckt, ich hatte von einer Studie gelesen, in der Mandeln so ganz positiv beschrieben wurden, also dass die wohl, ich glaube 60 Gramm ungeschälte Mandeln sollen dabei helfen können, Muskelkater vorzubeugen und sogar weniger Verspannungen nach intensiven Sporteinheiten dazu helfen. Wie siehst du das?
Ja, also einzelne Studien wie diese haben immer ihre Tücken. Grundsätzlich müssen solche Ergebnisse zunächst durch die Studien anderer Arbeitsgruppen bestätigt werden und es müssen klare Wirkmechanismen auch bewiesen werden. Das ist hier bisher nicht der Fall. Es gibt halt nur Erklärungsansätze. Das heißt, es braucht noch deutlich mehr Forschung. In dieser Studie gab es nur wenige Teilnehmer und als Placebo wurden Müsli-Riegel eingesetzt. Und die haben natürlich wieder ganz eigene Stoffwechselwirkungen. Und nicht zuletzt auch noch, die Studie wurde vom kalifornischen Mandelverband unterstützt.
Ach so.
Ja, ich habe extra nochmal nachgeguckt. Aber grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass Mandeln im Ausdauersport bedeutende Mengen Energie liefern können und damit auch die Leistungsfähigkeit unterstützen. Das heißt, ein paar Mandeln, Nüsse oder Samen täglich gehören ohne Zweifel zur Palette einer gesunden Sporternährung dazu. Und als Proteinlieferant sind sie aber alleine nicht gut genug. Sie sollten dann immer durch Getreide oder Hülsenfruchtprotein noch ergänzt werden. Aber ein spezifisch leistungsfördernder Effekt konnte nicht nachgewiesen werden. Gerade im Blick auf Muskelkater hat übrigens schon vor Jahren eine Studie einen positiven Einfluss von Kirschsaft gezeigt. Eine Studie. Okay, aber völlig egal. Egal ob dunkelrote Früchte oder Gemüse oder Nüsse und Samen, auf dem Speiseplan tragen sie alle ihr Übriges zur gesunden Sporternährung und damit auch zu einer besseren Regeneration bei natürlich. Ne? Und wenn ich regenerieren will, dann muss ich halt auch ein bisschen gucken, dass ich direkt nach dem Sport meine Kombination aus Eiweiß und Kohlenhydraten zum Beispiel bekomme, weil dann das Eiweiß besonders gut aufgenommen wird vom Körper, die Energiespeicher möglichst schnell wieder aufgefüllt werden müssen. Aber da muss man sich dann auch jeweils mit seinem Trainer beispielsweise mal zusammensetzen und auch natürlich seine ganz persönlichen, ganz individuellen Bedürfnisse berücksichtigen. Denn das kann man nicht pauschal für einen Sportler so sagen, weil die Sportler sind alle so unterschiedlich in ihrem Ganzen. Wir haben unterschiedliche Bedingungen, was die körperliche und die mentale Leistungsfähigkeit angeht. Wir haben ganz viele Faktoren, die Einfluss auf den Energiestoffwechsel, auf den Nährstoffbedarf haben. Ob das nun das Körpergewicht ist, das Geschlecht ist, die Körpergröße, die Zusammensetzung, die Trainingsinhalte, die Dauer, die Intensität, das Alter. Also es sind ganz, ganz viele Aspekte. Das heißt, so ganz einfach kann ich mir das nicht machen und sagen, eins ist für alles gut. Wir kommen auch in der normalen Ernährung schon immer mehr dahin, dass es eine Art personalisierte Ernährung gibt. Das ist wissenschaftlich noch nicht so ausgereift, dass man wirklich das fundiert sagen kann. Ich nehme dir einen Blutstropfen und sag dir, was du essen musst. Soweit sind wir nicht. Das, egal, ob das nun irgendwelche Tests von Haarproben sind, von Blut, von Speichel, von Stuhl, was auch immer. Die wissenschaftliche Datenlage gibt das bisher nicht her, aber es wird langfristig darauf hinauslaufen, dass so unterschiedlich wie wir alle sind, wir natürlich auch unterschiedliche Bedürfnisse haben.
Ja, spannend. Ich bin auch gespannt, was da noch so kommt in der Zukunft. Jetzt da wieder irgendwie doch eine Idee von haben, dass tatsächlich ja nicht eins für alle gut sein kann. Das dachten wir uns vielleicht schon vorher, aber gut, dass du es auch nochmal so klar in dem Fall ausdrückst. Und ja, ich habe mir auf jeden Fall mitnehmen können, die Mischung macht's und dass ich Superfoods ein bisschen kritischer hinterfragen darf, an jedem Fall, weil da doch mehr dahinter steckt, als man vielleicht manchmal liest oder dann ja irgendwie auch glaubt, leider. Deshalb vielen lieben Dank für deine Zeit heute und deine Expertise. Ich habe auf jeden Fall sehr viel gelernt. Ich hoffe, unsere Hörerschaft da draußen auch. Hat mir großen Spaß gemacht. Danke dir.
Ja, ich bedanke mich auch und ich fand es wirklich schön, einfach mal über dieses Thema reden zu dürfen.
Ja, absolut wichtig. Deswegen danke für deine Zeit. Wenn du jetzt oder wenn unsere Hörerschaft jetzt irgendwie noch nach weiteren Ressourcen suchst, da irgendwie sich gerne noch weiter informieren möchte zu dem Thema, hast du da Infomaterial?
Ja, wir haben eine Informationsseite, die nennt sich klartext-nahrungsergänzung.de. Und da kann man gerade insbesondere über Nahrungsergänzungsmittel sehr, sehr viel erfahren. Da sind natürlich auch die ganzen verschiedenen Superfoods dabei.
Okay, perfekt. Das ist ja sehr cool. Das werde ich auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Also ihr da draußen, guckt gerne mal rein. Und ein großes Dankeschön an euch, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt. Erzählt uns doch mal gerne, was eure Top-Superfoods sind auf Instagram unter achilles.running. Ansonsten lasst uns gerne ein Abo da und eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Und dann hören wir uns wie immer nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund und keep on running.